Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermäntig stehen rund 1,4 Milliarden Menschen ohne ihr symbolisches Oberhaupt da. Jetzt stellt sich die Frage, wer wird der nächste Papst?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Papst Franziskus hat eher als moderner Papst gehalten. Ob der nächste Papst auch so sein wird, wird sich im Konklave zeigen. Sicher ist aber, was im Konklave passiert, hat nicht nur religiöse, sondern auch weltpolitische Bedeutung. Aber wie läuft eigentlich so eine Wahl vom Papst ab? Kann man die zum Beispiel mit einer Bundesratswahl vergleichen? Wird das Erbe von Franziskus weitergeführt oder schlägt das Pendel zurück in Richtung Konservatismus? Mein Name ist Fabio Schmid und um das herauszufinden, rede ich heute mit Urs Brosi. Er ist Generalsekretär der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz. Herr Brosi, herzlich willkommen beim Durchblick.
Dankeschön, grüezi Herr Schmid.
Der Papst Franziskus war also eher ein moderner Papst. Jetzt werden aber Kandidaten gehandelt, die genau das Gegenteil sind. Und zum Beispiel der Robert Sara, er gilt als stark konservativ. Kann er die Arbeit von Franziskus wieder kaputt machen?
Grundsätzlich kirchenrechtlich ja, weil das Amt vom Papst so gestaltet ist, dass jeder Papst wiederum eigentlich die volle Autorität hat und damit auch vieles, was sich bisher entwickelt hat, auch wieder rückgängig machen kann. Das hat man ein Stück weit auch schon erlebt gehabt im Wechsel vom Papst Paul VI. Zum Johannes Paul II. 1978. Wo viele von der Reformbewegungen zurückgebunden worden sind und eigentlich der synodale Aufbruch, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche entstanden ist, wieder weitgehend blockiert worden ist, weil der polnische Papst mit seiner Erfahrung vom Kommunismus, wo kirchenfindlich war, keine Kirche wollte, die diskutiert und rechtlich zu kompliziert ist, sondern möglichst geschlossen und kampfesfähig gegen die Widerstände von dieser Welt kann angehen. Und insofern, das kann wieder passieren, das glaube ich. Ich denke, das Entscheidende ist, was er lostritt, was der Papst Franziskus jetzt losgetreten hat und in den Menschen verankert hat. Also nicht das, was er im Kirchenrecht, das hat er ja eben, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich gerade nicht gemacht, sondern das, was er in Menschen ausgelöst hat, das wird vermutlich nicht ganz einfach sein. Also das Zurückbinden, die Diskussion, die stattgefunden hat jetzt. Also ich meine, etwas vom Spannendsten, wenn ich so die mich so zurückerinnern an die letzten Jahre, war das Dokument, das in Rom zusammengestellt worden ist, nach der weltweiten Befragung der Gläubigen. Also der Papst Franziskus wird eine Stellungnahme von den Bischöfen, aber sagt der Bischof, ich will nicht wissen, was ihr denkt, sondern was eure Leute an der Basis denken. Und jetzt gehen die fragen. Und es ist nicht auf allen Kontinenten im gleichen Ausmaß passiert, aber doch an vielen Orten. Und da sind Themen zusammengetragen worden und in ein römisches Dokument gekommen, mit einer Klarheit, wo man früher sich schlichtweg nicht hätte vorstellen können, dass man Probleme so offen anschneidet und miteinander darüber reden kann, wo das die Kirche steht, wo das auch die Schwächen sind und wo sie sich verändern müssen. Und ich glaube, etwas von dieser Offenheit, die da entstanden ist, der Geist wird sich kaum in die Flasche zurückbinden lassen. Ich glaube, der Geist wird frei bleiben. Aber ja, sonst kann grundsätzlich ein konservativer Papst auch wieder probieren, einiges von dem zunichte zu machen, was jetzt entstanden ist.
In Afrika sind Sie ja nicht so erfreut gewesen, über die Segnung von homosexuellen Paaren. Wenn jetzt der Robert Sara, sagen wir, der ist ja guineischer Geistlicher, wäre ja der erste Papst aus dem afrikanischen Land seit Jahrtausenden. Was würde das jetzt für die Frauen, die Minderheiten und die Welt sonst bedeuten?
Also wir haben aus Afrika mehrere Bischöfe und hohe Kirchenmänner, die sehr konservativ sind. Und von dem her, so sehr ich grundsätzlich für die katholische Kirche würde wünschen, wenn es wiederum einen nicht-europäischen Papst würde, habe ich Befürchtungen mit dem, was uns blühen würde, wenn ein Afrikaner jetzt Papst würde. Das sage ich relativ ungeschützt, aber ich sehe jetzt eher im asiatischen Raum Personen, wo ich glaube, dass sie für die Kirche eine spannende, gute Weiterentwicklung würden bedeuten. Für die Frauen, glaube ich, ist es relativ klar, da sind die allermeisten nicht-europäischen Kandidaten in einer konservativen Grundhaltung, weil einfach die Frage von der Gleichstellung in den wenigsten anderen Ländern sich wirklich sehr weit entwickelt hat. Also die Schweiz ist da bekanntermaßen ja auch nicht unbedingt ein Vorreiter bezüglich der Frauenrecht. Wir haben jetzt einfach in den letzten Jahrzehnten doch eine relativ rasche Entwicklung gemacht. Und die stellt man auch in anderen europäischen Ländern fest, aber auf anderen Kontinenten sind die Rollen noch sehr viel klarer. Wo von Afrika einfach immer so die Spannung ist, sie haben nach innen eine Situation, wo bei weitem nicht immer ganz so konform ist, wie das, was die katholische Kirche würde erwarten, was sie lehrt. Aber in ihrem Auftreten nach aussen treten vor allem die afrikanischen Bischöfe so auf, als ob sie die hyperkatholischen, frommen, strengen Kirchenführer wären. Und ich glaube, es braucht eher wieder eine Persönlichkeit von einem Franziskus, wo so die persönlichen Nöte kennt, wo wirklich aus der seelsorglichen Erfahrung weiss, wie das Leben spielt, wo die Schwierigkeiten von Menschen irgendwo gespürt hat und von dem her einen Umgang sucht, wo empathisch ist und nicht einfach dogmatisch. Bei den Minderheiten, das kann ich zu wenig einschätzen, da gibt es in Afrika ja unzählige von ethnischen Minderheiten. Das ist ein Kontinent, wo sehr stark prägt ist von dieser Pluralität, Vielfalt. Und ich denke, dass hier ein afrikanischer Bischof eine Offenheit hat. Hingegen so die Reformthemen, die wir bei uns haben, da gehe ich eher davon aus, dass die eingefroren würden werden.
Mhm. Aber jetzt im Allgemeinen meinen Sie, der Vatikan wird konservativer jetzt?
Ich probiere natürlich auch so ein bisschen abzuschätzen, was heisst das jetzt für das bevorstehende Konklave. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist sehr komplex. Es ist wahrscheinlich noch selten so schwierig abzuschätzen gewesen. Das hängt damit zusammen, dass der Papst Franziskus eine Vielzahl von Kardinälen kreiert hat, wie man das offiziell sagt. Also er hat Kardinäle ernannt, wo er aufgrund von ihrem persönlichen Engagement für überzeugend und für gut haltet. Und das sind vielfach nicht die grosse Erzbischofssitz, Metropolitansitz, also so ein Beispiel, wo vor gut zwei Jahren Schlagzeilen gemacht hat. Der Erzbischof von Mailand ist nicht zum Kardinal ernannt worden, sondern der Bischof vom kleinen Bistum Como. Und so hat er es in vielen Kontinenten gemacht. Er hat eigentlich nicht gerade die Leute genommen, die so quasi karrieremässig weit oben gewesen sind, sondern hat x welche andere Leute genommen. Das ist spannend für das Konklave. Es bedeutet aber auch, dass viele Leute jetzt zusammenkommen, wo es noch in der ganzen kirchlichen Hierarchie, in denen die Dikasterien in Rom wenig vertraut, wenig bewandert sind und sich jetzt zuerst einmal kennenlernen. Also ich glaube, eine hohe Bedeutung wird jetzt das Vorkonklave haben. Das sind die Versammlungen, die stattfinden unter den Kardinälen, bevor sie dann offiziell in die Sixtinische Kapelle gehen und das Wahlprozedere anfängt. Und in den Tagen vorher gibt es einen offenen Austausch, wo all die Kardinäle untereinander einmal ihre grundsätzlichen Überlegungen dürfen äußern. Und das ist so ein bisschen zu vergleichen in der Schweiz wie die Wandelhalle. Also wo nicht offizielles passiert, aber wo man miteinander redet und austauscht. Und die Phase dürfte entscheidend sein, um dann irgendwie ein paar Kandidaten rauszukristallisieren. Und wohin das der Weg geht, da sagen die meisten, das ist im Moment fast nicht abzuschätzen. Es gibt es so einen Erfahrungswert, dass es immer ein bisschen Pendelbewegung gibt zwischen eher ein bisschen fortschrittlichen und wieder konservativeren. Von dem her wäre es möglich, dass jetzt tatsächlich das Pendel in die andere Richtung schlägt. Aber es ist, ich bleibe sehr offen. Also ich getraue mir eigentlich nicht wirklich zu sagen, ob es so ist. Hoffen würde ich mir, wenn ich so noch aus unserer schweizerischen Kirchenperspektive etwas Hoffnungsgedanken äußere. Hoffen würde ich mir vor allem, dass das Projekt von der Synodalität weitergeht. Also das ist ein Anliegen, möglichst viele Menschen zu beteiligen an den wichtigen Entscheidungen von der Kirche. Dass auch Autorität in der Kirche nicht nur nach oben verantwortet wird, sondern auch nach unten. Das ist eigentlich ein Gedanke, der aus demokratischen Rechtsstaaten kommt. Also man hat eine Verantwortung gegenüber dem Volk, nicht nur gegenüber vorgesetzten Behörden. Es gibt eben die offene Diskussion, die ich vorher angesprochen habe. Es gibt den Versuch, verschiedene Kreise zu beteiligen an diesen Gesprächen, gerade auch Kreise, die sich sonst nicht so kirchennah würden sehen. Und diese Entwicklung hoffe ich sehr, dass die bleibt. Weil das ist, ich glaube nicht, dass wir unsere europäische Reformagenda jetzt einfach dürfen hoffen, dass die jetzt gerade umgesetzt wird. Wobei, was man bei dem synodalen Prozess, der jetzt stattgefunden hat, unter Franziskus festgestellt hat, ist, dass Frauenthema bei weitem kein rein europäisches Thema ist. Also, auch wenn die Frauen in vielen Ländern von dieser Welt noch nicht wirklich an einer Gleichstellung, an einem Ort von einer gesellschaftlichen Gleichstellung angekommen sind, in der Kirche ist die Forderung auf allen Kontinenten zunehmend präsenter. Und ich glaube, das wird zusammen mit dem Thema vom Missbrauch eins von den Schlüsselthemen sein für das nächste Pontifikat.
Kann man eigentlich eine Papstwahl zum Beispiel mit einer Bundesratswahl oder der Wahl vom US-Präsidenten vergleichen?
Das Gremium ist ein anderes, wo sehr geschlossen agiert. Von dem her ist es nicht ganz mit unserer Bundesratswahl zu vergleichen. Was aber vergleichbar ist, ist ein Stück weit natürlich die Spannung, die zwischen den verschiedenen Parteien entsteht. Es gibt keine offiziellen Kirchenparteien, aber noch sehr wohl verschiedene Richtungen, wo probieren Kandidaten aus ihrer Richtung möglichst weit führen zu bringen. Also der Film vom Edward Berger, Konklave, wo jetzt vielleicht vor ein paar Monaten etliche gesehen haben, zeigt das ja ganz eindrücklich. Also der Film ist übrigens ganz toll gemacht. Also ich finde auch von der Darstellung vom Konklave her ist es sehr detailgetreu toll gemacht. Die Spannungen, die gibt's tatsächlich. Und die sind natürlich vergleichbar in dem Sinn mit der Politik, wie Sie sagen. Es gibt, der Unterschied in den USA ist die Wahl vom Präsidenten Volkswahl über die bekannten Wahlmänner oder Frauen. In der Schweiz ist es eine Wahl vom Parlament. In der katholischen Kirche die Wahl von den Kardinälen, die das 80. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Aber es gibt, und das würde ich sagen, ist ein Stück weit vergleichbar, es gibt die Auseinandersetzung. Was der Unterschied ist, und das ist eine grosse Differenz, es braucht nicht ein einfaches Mehr, sondern ein Zweidrittelsmehr. Und das heisst, beim Zweidrittelsmehr schafft es kaum eine von den Parteien, ihre Kandidat durchzubekommen, ohne die Unterstützung von anderen. Und das führt vielfach dazu, dass es am Schluss auch gewisse Kompromisspersonen gibt, die dann aus den verschiedenen Lagern die Anerkennung bekommen, weil keins von den Lagern ihren radikalen Kandidat, also jetzt beispielsweise eben der Kardinal Sarah, würde ich jetzt schätzen, dass er eher nicht so viel Chancen hat, weil er vermutlich die Zweidrittelsmehrheit nicht wird bekommen und weil vermutlich zu viel von der eher liberaleren Seite sagen, nein, so eine extreme Person wenn man nicht als Papst. Also, dass es ein Quorum von zwei Drittel braucht, ist sehr entscheidend für die Dynamik in diesem Konklave.
Wieso ist eine Papstwahl eigentlich so wichtig?
formal ist er natürlich einfach das Oberhaupt von der katholischen Kirche, wo mit der Ausgestaltung von der katholischen Kirche, wo seit dem Mittelalter immer monarchischer geworden ist, auch immer zentralistischer, spielt der Papst für die katholische Kirche eine eminente Rolle. Also, weil er ernennt die Bischöfe, er bestimmt das Kirchenrecht, es gibt keine Entscheidungen, die am Papst vorbeigehen. Von dem her, für die katholische Kirche ist bei dieser Konstellation von der Machtballung ist das Amt ganz sicher zentral. Und jetzt hat der Papst über die katholische Kirche darüber aus eine symbolische Stellung und Bedeutung, die auch nicht ganz unwichtig ist. Das eine, wo man so objektiv kann sagen, die katholische Kirche ist die grösste Religionsgemeinschaft der Welt mit an die 1,4 Milliarden Gläubige und von dem her mit Abstand die grösste, und das gibt natürlich auch eine besondere Stellung. Es spielt weiter mit, dass der Papst Vertreter vom, als einziger Religionsvierer Vertreter von einem Völkerrechtssubjekt ist. Genauer gesagt sogar von zweien. Er ist einerseits, vertritt er den Heiligen Stuhl. Das ist das Völkerrechtssubjekt von der katholischen Kirche. Die katholische Kirche als einzige Religionsgemeinschaft hat aus Gründen von der Tradition die Stellung und damit können Botschaften zahlen und auch Botschafter von anderen Ländern bei sich können zu akkreditieren. Und auch der kleine Staat, Vatikanstadt, ist ein Völkerrechtssubjekt. Das spielt aber keine grosse Rolle. Also meistens werden die beiden durcheinander gebracht. In der Regel öffentlich agiert der Papst, wenn er Staatsoberhäupter empfängt, nicht als Vertreter von dem Miniaturstaat, weil der ist ja nicht sehr bedeutsam, aber als Vertreter von dem Heiligen Stuhl, wo Oberhaupt ist von der katholischen Weltkirche. Und dass er das Instrument hat, bei der UNO in verschiedenen Unterorganisationen mit dabei ist, die ganze Vernetzung weltweit hat, das gibt eine Bedeutung, die weit darüber ausgeht, als dass es nur ein religiöser Vierer ist. Also er wird halt immer wieder auch als moralisches Gewissen gesehen. Und für andere christliche Kirchen besteht immer ein bisschen die Erwartung, auch wenn man das noch nicht so offen kann thematisieren, dass er auch ein bisschen die christlichen Religionen insgesamt vertritt. Also ich sage jetzt, das wird niemand offiziell so bestätigen. Weder die orthodoxen Kirchen, die ihre verschiedenen Patriarchen haben, noch die verschiedenen Kirchen von der Reformation. Aber gerade bei uns in der Schweiz merkt man sehr deutlich, die Reformierten haben immer auch Kirchenaustritt, wenn im Vatikan, wenn vom Papst her etwas Kritisches kommt. Also die Unterscheidung, dass, zu welcher Konfession das jemand gehört, das ist zwar für Theologinnen und Theologen wichtig, aber in der öffentlichen Wahrnehmung verschmilzt da vieles. Und von dem her ist eigentlich die Wahrnehmung vom Papst schon seit langem weit über den reinen Kreis von der katholischen Kirche darüber aus, als jemand, der eine wichtige Stimme ist für das Christentum schlechthin.
Herr Brosi, danke vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gern.
Papstwahl ist mehr als nur ein kirchliches Ritual. Es geht um Macht, um Moral und darum, wie sich 1,4 Milliarden gläubige Menschen in der Zukunft orientieren. Was denken ihr? Bleibt die katholische Kirche auf dem eingeschlagenen Weg vom Papst Franziskus und wird moderner und offener? Oder wird sie doch wieder konservativer? Schreiben Sie uns doch in den Kommentaren oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss dieser Folge macht auch heute Reto Scherer mit einem von seinen Random Facts. Heute geht es um die Schlaftour der Schnecken. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Schnecken können bis zu 3 Jahre schlafen. Durch den Schlaf können Schnecken Feuchtigkeit speichern und übermäßig heißes oder trockenes Klima meiden. Wenn das Wetter ungünstig ist, ziehen sie sich einfach zurück.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.